Grüezi, Servus und Hallo zusammen. Hier ist der Onkel Chris, ein bisschen mit kleiner Verspätung, aber pünktlich zur zweiten Staffel, immerhin mit einer bisschen neuen Musik und einem neuen Logo. Das könnt ihr übrigens auf Anchor und überall sehen, das werde ich ein bisschen verbreiten hier. Ja, ich wollte ja mit dieser Staffel beginnen, die Interview-Section zu stärken. Und bin heute auch nicht alleine. Und das um 2:30 in der Nacht. Ja, das muss halt auch mal so sein. Da sind wir Nachtmenschen, ne? Und ich bin ja eben Spätdienstmodus perfekt. Und der, er ist sowieso ein Nachtmensch. Das ist der liebe Michael. Der wird jetzt dann eine Schnapszahl, 44 Jahre alt bald. Ja, er ist ein Mensch, der sich beruflich umorientiert, der nicht glücklich ist momentan, obwohl er einen sehr guten Job hat und einen sehr guten bezahlten Job hat. Der sich gerne umorientiert in die Richtung Fotografie. Davon erzählt er uns ein bisschen. Er hat auch eine Art von Fotografie, die ein bisschen etwas ist, was einen mitnehmen kann und auch bewegen kann. Aber das sind Dinge, die braucht die Welt und vor allem die Menschen, die es betrifft. Dazu später mehr. Er erzählt mir auch von heute von seinem Sohn, der, hey, eine Mechatroniker-Lehre begonnen hat. Ja, was ist jetzt da so besonders? Wenn man die Lebensumstände kennt vielleicht. Und davon erzählt er uns auch. Ja, ich hoffe, ich habe in der nächsten Zeit allzu tolle Menschen, mit denen ich hier die Stunden teilen kann und für den ich auch mit einem offenen Ohr da sitze und mit ihren Geschichten vielleicht in die Welt hinaus ein paar Menschen inspiriere, sie begeistere, sie bewege. Und dafür ist er da. Willkommen zum Uncle Chris Podcast. Und ich darf begrüßen den Michael. Guten Abend, Michael.
Servus, Chris.
Ja.
Guten Abend.
Ja, grüezi, servus und hallöchen. Oder gute Nacht, guten Morgen. Ja. Es ist verdammt früh, spät, wie auch immer, was man sehen möchte. Bei dir ist es angenehm.
Genau die richtige Zeit.
Genau die richtige Zeit. Ja, oh Mann. Du wirst 44. Hey, bald.
Ja, am 14. ist es soweit. Da beginnt das 44. Lebensjahr.
Nein, 44. Habe ich noch ein paar Eichen vor mir. Wie fühlst du dich so mit 44?
Fast. Oh, ich fühle mich richtig, richtig gut. Also, es war nicht immer so. Aber mittlerweile, wie würde ich sagen, ich bin angekommen bei mir. Das ist alles genau so, wie es sein soll.
Ich verfolge dich ja ab und zu mal nebenbei auf Facebook, da bist du ja auch richtig aktiv und du machst ja richtig Fitnessprogramm, Mann, und so richtig Lifestyle-Changing, hä?
Ja, das mache ich jetzt seit 2019. Mhm. Hatte auch einen Grund, also es konnte so nicht mehr weitergehen. Ich habe ja eine relativ schwere Geschichte hinter mir, also mit dem Arbeitsunfall. Und das hat mich lange Jahre, sag ich mal, so ein bisschen körperlich auch kaputt gemacht. Und 2019 kam dann meine Freundin ins Leben getreten, die dann auch gesagt hat, wir müssen da was ändern. So, ja.
Die hat einfach dein Potenzial gesehen.
Ja, ne, die hat auch gesehen, dass es so nicht sein muss. Richtig. Also, dass es immer einen Weg gibt, was zu ändern, wenn man denn möchte.
Und du bist voll dabei, du hast Disziplin, du bist dabei, das finde ich cool. Also, mach da bitte weiter so, du bist ein kleines Vorbild, was das angeht. Ich habe heute auf jeden Fall was wolltest du sagen? Klar?
Ja, natürlich mache ich weiter. Logisch.
Weil da muss ich jetzt auch anfangen, aber dazu erzähle ich Ihnen anders mal mehr. Ich habe heute unbedingt über vier Themen mit dir sprechen wollen und das ist eben einmal die Sternenkinder-Fotografie. Das ist etwas, was ich vorhin angesprochen habe, dass es eine Fotografie ist, die eher speziell ist, die sehr bewegend ist und sicher nicht jeder Mensch kann, dann den Tod deines Vaters, du hast mir jetzt gerade vorhin erzählt kurz, dass das dich auch natürlich sehr bewegt, dass du ein enges Verhältnis hattest. Dann was Schönes, der Sohn beginnt eine Lehre, aber warum ist das so was Besonderes, wenn man eben die Lebensgeschichte kennt? Und dann eben deine Fotografie als neuer Job, als neuer Beruf oder beziehungsweise als Wiedereinstieg und weg vom jetzigen Job, der eigentlich super ist, aber irgendwie dich nicht überhaupt nicht erfüllt. Und du darfst gern entscheiden, wo du anfangen möchtest.
Ach, ich fange mal mit dem Job an. Ja, das ist richtig. Ich hab einen richtig guten Job. So in der, ich nenne es jetzt mal Computerindustrie. Ich leite da Projekte und so weiter. Das ist schon sehr gut bezahlt. Das ist auch ein sehr wichtiger Job, gerade jetzt so in den jetzigen Zeiten. Aber es ist ein Job, der sehr viel Lebensenergie und Lebenszeit frisst. Früher war das cool, also für mich war das so der Traum von Arbeit. Sollte einfach immer so sein. Ich habe da auch eine Ausbildung und alles gemacht. Aber ja, das hängt auch so ein bisschen mit meinem Unfall auch zusammen, wo ich begonnen habe, auch anders zu denken. Dass es halt einfach noch so viel mehr gibt, was man halt entdecken kann. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten. Und ja, nur eine selber kann praktisch, oder ich sag mir immer so schön, jeder seines eigenes Glückes Schmied. Man selber muss halt die Weichen stellen. Was möchte ich denn und was möchte ich nicht?
Du musst sie auch erstmal wahrnehmen, ne?
Genau. Und ja, die Fotografie war schon immer ein großes Thema. Das habe ich auch so von meinem Vater mitgenommen damals.
Hat er eine eigene Firma gehabt, ne?
Nein, das nicht. Aber er war ambitionierter Fotograf, also hatte er für die damalige Zeit sehr gute Fotoausrüstung, die ich dann irgendwann auch, ja, die ist halt an mich übergegangen und für mich war das sozusagen der Einstieg in die Fotografie. Nur damals war das halt auch noch relativ teuer, die Filme zum Entwickeln bringen und also man konnte nicht so frei fotografieren wie jetzt heute. Und ja, mein Job, den ich habe, der erfüllt mich ganz einfach nicht mehr. Der macht mich satt, ich verdiene gut Geld, aber er macht mich halt einfach nicht zufrieden. Und ich habe für mich entschieden, das mag für den einen oder anderen vielleicht befremdlich klingen, dass ich ja alles aufgeben möchte. Also sprich meine schöne Wohnung, meinen Job, mich eigentlich nur noch der Fotografie widmen möchte und am besten nur noch mit dem Wohnmobil unterwegs bin und da bin, wo ich halt eben gerade bin.
Und da einfach Fotos machst. Ja.
Genau.
Aber hast du jetzt aktuell das Gefühl gehabt, dass du dich verkaufst? Da beginnt man, wenn man unzufrieden ist und einen guten Job hat mit einem guten Lohn, dass man, wenn man unzufrieden wird, dass man sich quasi verkauft? Hat man dieses Gefühl?
Naja, gut. Was heißt verkaufen? Im Prinzip macht das ja jeder von uns. Jeder, der arbeiten geht, stellt ja einen gewissen Teil seiner Lebenszeit dem Arbeitgeber zur Verfügung und wird dafür entlohnt. Also sprich, dass du dir halt entsprechende Sachen leisten kannst. Aber das gibt dir ja keiner mehr zurück. Geld gibt dir ja auch die Lebenszeit nicht zurück.
Richtig. Ja, das ist eine dicke Weisheit, die ich da auch immer verfolgt habe. Ja, seit ich den Busfahrerjob aber was habe. Ja, das ist genau so, muss man denken. Richtig. Die Zeit gibt ja niemand mehr wieder.
Ja, ja, wenn es jetzt was ist, was dein Herz aufgehen lässt, dann empfindet man ja diese Lebenszeit, die man zur Verfügung stellt, anders. Mhm. Dann ist sie ja wertvoll, weil sie mich erfüllt. Aber in meinem Fall ist es so, dass es ja die Zeit, die ich meinem Arbeitgeber zur Verfügung stelle, erfüllt mich nicht. Die macht mich satt, aber sie erfüllt mich nicht.
Sehr gut, genau, sehe ich auch so. Vor allem, wenn man daran bedenkt, dass eben wenn ich jetzt aber damals der Anwalt, der es mir gesagt hat, der kurz in Pension gegangen ist, der immer mitgefahren ist, weil ich immer so gestrahlt habe und alles und immer noch tue, eben, dass er Steinhauer werden wollte damals und seine Eltern aber gesagt haben, er muss studieren und hat dann Anwalt gemacht, ihnen zuliebe und hat jetzt alles, aber er hat sich immer leer gefühlt und hat diese Leere immer noch und wird er wahrscheinlich für immer haben, weil er was gemacht hat, was er ihn nicht erfüllt hat. Heute ist die Attraktivität des Berufs auch nach Lohn und nicht nach Inhalt. Also das, ja, also der Busfahrer auch ist auch so ein Beruf, der lohntechnisch nicht mehr interessant ist und die allerwenigsten und diejenigen, die aber den Job aus Leidenschaft machen, die werden immer komisch angeguckt. Also auch, also oft, nicht immer, aber oft. Ja, ja, das ist eine.
Das ist richtig, ja.
Heute geht man wirklich nach Lohn, das ist echt schade. Aber wir leben auch in so einer Wohlstandsgesellschaft und jeder will den Wohlstand, weil man hat ja, man ist immer neidisch auf das, was der andere hat. Und deswegen muss man ihn übertreffen. Und das schafft man wie? Wenn man leer verdient. Oh Gott. Ja.
Und so. Ja, das ist richtig. Und das ist halt ein Zustand, den ich für mich in meinem Leben einfach auch nicht mehr haben möchte. Weil ich hatte es ja schon gesagt, ich bin in mir angekommen. Ich bin zufrieden. Ich weiß, wo ich hergekommen bin. Also ich war in der Schweiz, weiß ich nicht, ist vielleicht auch sowas in der Form, aber bei uns in Deutschland gibt es ja dann Hartz IV. Da bin ich hergekommen dann.
Ja.
Hab mich über viele Jahre bis hierhin hochgearbeitet. Habe aber gemerkt, dass es halt, macht nur meinen Geldbeutel voll, aber nicht mich. Das erfüllt mich halt nicht.
Ja, du kannst ja so ein, ja, ja.
Ich weiß halt, wie es ist, jeden Cent umzudrehen. Und ich weiß, wie es ist, zu sagen, okay, ich kaufe mir Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche.
Da gibt es so einen ähnlichen Spruch mit dem, wie war das, mit dem, wer glaubt, dass Geld glücklich macht oder satt macht, der kann auch Sandwiches auf seinen Bauch kleben, weil er meint, dass es den Hunger stillt.
Ja.
Ja, so. Genau, man muss ja von innen sich erfüllen, nicht von außen. Genau, mein Gott. Und was, wo siehst du dich eigentlich dann in so 10 Jahren, sag mal, mit der Fotografie?
Wo sehe ich mich? Im Endeffekt, ich hatte ja schon, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, also im Endeffekt möchte ich mit meiner Fotografie, ich habe mich in den letzten Jahren so ein bisschen spezialisiert auch, auf überwiegend Schwarz-Weiß. Mhm. Und ich möchte überwiegend das wahre Leben, das Jetzt dokumentieren.
Ja. Ja.
Heutzutage ist es schwierig, weil viele Leute dann einfach auch sagen, hier das Recht am eigenen Bild und sie sind sehr, sehr, wie soll man das ausdrücken? Also sie fühlen sich sehr angegriffen, wenn sie fotografiert werden. Aber die gleichen Menschen, das ist immer so, wie ich argumentiere, die gleichen Menschen gucken sich zum Beispiel gerne Bilder aus den 20er, 30er Jahren an oder vielleicht auch noch früher, wo Leute wie ich, ganz normale Fotografen auf der Straße rumgelaufen sind und haben das Leben eingefangen, entweder als Foto oder sogar eben als Film. Mhm. Und die Leute gucken sich das ja auch gerne an. Mensch, wie war San Francisco so in den 50er Jahren oder so? Mhm. Wie war das Leben? Mhm. Und genauso sollten eigentlich die Leute heute denken, was ist, wenn Menschen in 50 Jahren auf die Bilder von heute zurückblicken?
Ja.
Das ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte. Also man sieht so schnell das Negative, was ich auch verstehen kann. Durch das Internet wird sehr viel publiziert, vielleicht auch Sachen, die Leute kompromittieren in ihrer, keine Ahnung, was sie vielleicht gerade tun. Mhm. Aber es gibt ja auch nenn's mal saubere Street-Fotografie, die wirklich das Leben so dokumentiert und niemanden bloßstellt. Und das finde ich besonders wichtig, das an die Generationen danach weiterzugeben. Also zumindest ein Teil, dass ich ein Teil davon bin, weil es gibt ja viele, die das machen, auf der ganzen Welt.
Und ich finde diese Videos von auch von früher, von Augsburg habe ich letztens eins gesehen auf YouTube, von 1945 nach dem Krieg in Farbe und eine ganz andere Welt, unfassbar. Also, und diese Aufnahmen sind Gold wert, die sind neu bearbeitet und ja, sehe ich eben wie du, dass man das ein Goldschatz eigentlich ist und sich Gedanken drüber macht. Meine Güte, die Menschen sind alle nicht mehr da, eigentlich praktisch alle nicht mehr am Leben fast, oder zum Beispiel vom Anfang 1900 habe ich auch mal eins gesehen. Faszinierend. Aber du hast vorhin gerade gesagt, mit diesen, dass Leute sich, ja, dass es eher manchmal negativ ankommt. Ich habe ein Thema, das habe ich vorhin angesprochen, mit das Thema Sternenkinder. Das ist ja ein Thema, wo man erst einmal weiß, was ist jetzt überhaupt Sternenkinder? Kannst du was dazu sagen? Und das Zweite ist, was ich gerne wissen würde, warum du es eben als wichtig empfindest, dass es eben sowas gibt und dass man das auch tolerieren sollte.
Ja, was sind Sternenkinder? Also Sternenkinder sind Kinder, die entweder im Mutterleib versterben, so zu früh, auf einmal auf die Schwangerschaftswoche, also es ist unterschiedlich. Kinder, die bei der Geburt sterben, aber auch Kinder in einem Hospiz oder ja. Also manche Eltern wissen, dass sie ein totes Kind zur Welt bringen werden. Manche wissen es eben nicht, also dass eben bei der Geburt irgendetwas schief läuft. Es ist ein besonderes Thema. Ich halte das für besonders wichtig, weil gerade diese Eltern, ich habe also sehr viele Sternenkinder fotografiert, ich mache das seit 2014. Es ist eine andere Art, Abschied zu nehmen, weil, ich sag mal so Details wie sieht so eine kleine Kinderhand aus, ja, ein Fuß oder ein Gesicht, Bilder verblassen im Kopf. Das heißt, lass mal 2, 3, 4 Jahre vergehen, dann kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wie hat mein Kind ausgesehen, hat die Hand ausgesehen. Das ist völlig normal, ja, weil ganz einfach der Alltag weitergeht. Und so ein Ereignis, das ist ja nicht einfach dann irgendwann mal, keine Ahnung, nach einem Jahr einfach weg, dass man sagt, so, ich hatte mein Kind und es ist jetzt alles wieder gut. Nein, so ist es nicht. Viele Eltern, die ich mit denen ich noch Kontakt habe, die bauen sich sozusagen auch ihren eigenen kleinen Mini-Altar oder ihre Gedenkecke, um einfach sich daran zu erinnern, weil dieses Baby hat ja gelebt.
Ja.
Unterschiedlich lang und ja. Es ist wichtig, sich erinnern zu können und so vielleicht auch den Schmerz oder das Ganze auch für sich zu verarbeiten. Das ist das, was ich halt immer wieder höre, ne?
Ja.
Und ich bin dazu gekommen, eigentlich in erster Linie, weil es mich interessiert hat. Es ist in der Zeit einfach mal so auf mich, ich bin darauf aufmerksam geworden, aber ich selber habe auch ein Sternenkind. Das ist aber so eine, sag ich mal, sehr besondere Geschichte. Mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu privat rein. Okay. Auf jeden Fall, ich habe ein Sternenkind, was ich nie gesehen habe.
Okay.
Das hat einen Namen, sie hieß Andreas. Und ich habe es aber nie gesehen, weil damals war es so, dass man, es ist auch heute noch so, Kinder, die ein gewisses Gewicht nicht erreichen,
okay,
die werden sozusagen auch aufgelöst. Flüssigkeit.
Alles klar, ja. Okay.
So, weil die sozusagen kein, das ist auch immer so ein bisschen unterschiedlich, die werden dann als in einem Massenbegräbnis sozusagen bestattet. Müssen halt ein gewisses Alter und eine gewisse Größe und Gewicht haben, dann kannst du das Kind auch entsprechend bestatten. Und für mich, ich bin halt 2014 darauf aufmerksam geworden, habe mich da angemeldet, weil ich das für eine besonders gute Sache halte. Und es ist lange nichts passiert, also ich war da dabei.
Ja.
Und vergingen, glaube ich, 2 Jahre oder so. Und ich hatte bis dahin eigentlich nie ein Sternenkind fotografiert. Und dann kam aber der Tag, als klingelte das Telefon, wir brauchen dich. Hier Klinikum Süd in Nürnberg. Der kleine Noah, den Namen, der ist mir bis heute noch im Gedächtnis geblieben. Er braucht dich.
Wow, okay.
Und dann wird einem bewusst, ich habe eine Aufgabe übernommen und jetzt muss ich das auch durchziehen. Und ich habe meine Kameraausrüstung zusammengepackt. Ich bin ins Auto eingestiegen und bin losgefahren. Und so mit jedem gefühlten Kilometer ist der Herzschlag schneller gegangen. Und mir gingen 1000 Bilder durch den Kopf, wie das jetzt sein wird. An die bitterlich weinen, ist die ganze Situation nicht, man wird ja da nicht drauf vorbereitet in der Hinsicht.
Kann man gar nicht, ja.
Und ich kannte das Klinikum sehr gut, habe dann meinen Weg dorthin gesucht und an der Tür geklopft. Und ich war völlig überrascht, ich wurde von einer völlig liebevollen Stimmung von einer harmonischen Stimmung umgeben. Es war still, aber man hat so regelrecht die Liebe gespürt. Die war allgegenwärtig. Traurig, aber voller Liebe.
Oh.
Und das kann man ganz schwer in Worte fassen, wie sich das anfühlt. Und dann kommt eine doch dann der Fotograf in einem vor und man fängt an, seinen Job zu machen. Also man macht Bilder. Es sollen schöne Bilder werden, schöne Erinnerungen. Die Kinder sehen unterschiedlich aus, also je nachdem, manche haben dann schon blaue Lippen oder Fehlstellungen. Es gibt alles Mögliche, also ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber man macht das Beste daraus. Und irgendwo fungiert dann die Kamera auch so als persönliches Schutzschild. Also man versteckt sich hinter der Kamera und macht seinen Job. Und
ist in dem Moment, ist es in dem Moment dir bewusst, dass es ein totes Kind ist oder ist es ein Fotografieobjekt, so blöd es auch klingt?
Nein, also
das schon.
Es ist einem schon, also mir war das völlig bewusst, dass das Kind tot ist. Ich habe dann halt Ideen rangebracht, weil die Eltern, die wissen ja dann auch in dem Moment nicht, wie sowas abläuft. Ne? Und dann kamen dann so Ideen, Mensch, wollt ihr das Kind waschen? Wollt ihr das Kind anziehen?
Ja.
Und ich habe das dokumentiert und es war so voller Liebe, so voller Hingabe, als wenn das Kind noch leben würde. Und das kann man ganz schlecht beschreiben. Das geht so tief rein. Und ich habe da mein erstes Sternenkind fotografiert, als ich dann fertig war und bin dann raus. Da fühlt man sich so unheimlich gut, dass man in dem Moment etwas vollbracht hat, was einen, das macht so eine gute, so ein gutes Gefühl. Es ist richtig. Es ist einfach richtig.
Vor allem, wie lange wahrscheinlich diese Bilder existieren werden. Vielleicht wird so noch der Urenkel oder so, wer weiß, ne, anschauen die Bilder. Wer weiß, aber wer weiß, wie sie noch anschauen wird. Und richtig. Man wird sich daran zurückerinnern können. Das ist schön, ja.
Und man nimmt ja die Bilder mit nach Hause, man bearbeitet die da noch ein bisschen, also.
Ja.
Und dann gibt's ja diesen Termin, wo man wieder aufeinander trifft. Also ich bin da sehr, eigentlich denke ich, dass das alle so machen. Jetzt momentan eher nicht, also Corona-bedingt. Ich habe die Bilder schön verpackt. Ich habe, den Namen von dem Kind so ja. als Kettchen sozusagen, was sie um den Arm rum haben und so Erinnerungsstücke, habe ich mit in diesen Karton mit rein und habe den dann bei den Eltern gegeben. Und da bekommst du, das ist unterschiedlich, manche nehmen den Karton und die gucken gar nicht rein, die gucken ein Jahr lang die Bilder nicht an. Und manche gucken sich es auch sofort an, die sind da offener. Und dann kriegst du aber vielleicht so ein Jahr später einfach mal plötzlich einen Brief oder eine SMS oder was auch immer, wo seitenweise Text drin steht, wie sehr sich die Eltern dann dafür bedanken. Es macht so viel mit einem. Es ist mehr wie jedes Geld auf dieser Welt. Weil du diesen Eltern was gegeben hast, in einem Moment, ja. wo für die Eltern der schlimmste Tag ihres Lebens war. Und das ist was, das würde ich nie aufgeben. Das ist wahnsinnig schön, die Aufgabe.
Die Eltern gehen auch recht offen mit den Namen der Kinder um. Ich bin vor vielen Jahren darauf zufällig gestoßen über ein YouTube-Video. Das war so ein Gedenkvideo von einer Julia. Die ist 9 Jahre alt gewesen. Und dann bin ich auf die Seite gegangen und da habe ich gesehen, dass sie verstorben ist. Und da gab es diesen Begriff Sternenkinder und der Vater hieß Wolfgang Tottenhausen. Und die Tochter eben, die Julia, und die ist mit 9 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand nach einer Herzmuskelentzündung verstorben. Die haben auch diese Geschichte da reingeschrieben, wie das passiert ist, was sie da erlebt haben am Tag davor, die Albträume, die sie gehabt hat und wie sie damit umgegangen sind. Sie haben, ich glaube aber anders, Sternenkinder, die haben jetzt keine Fotos vielleicht direkt von ihr gemacht. Und wenn doch, dann natürlich sind sie natürlich privat gehalten worden. Sie ja auch jedermanns eigene Sache natürlich. Und erst durch diese Seite bin ich dann auf so viele andere gestoßen. Und ja, da gab es auch einige Babys auf diesen Pages. Und da habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht, wo ist jetzt eine Grenze? Und da kann ich nicht, mir als Nicht-Vater steht es gar nicht zu, überhaupt darüber zu urteilen. Aber ich finde, es sollte da keine direkten Grenzen geben, weil das ist etwas, was nur Leute nachvollziehen können, also wirklich nachvollziehen können, was, wenn man in dieser Situation war. Aber es waren auch die allermeisten Sternenkinder-Pages, muss man so sagen, waren wirklich von Unfallopfern, also sprich Verkehrsunfälle. Ganz, ganz viele. Also das ist, da war ganz oft dabei. Und da haben die Eltern geschrieben, wie sie das alles erfahren haben, was sie gemacht haben gerade und dieses Bangen im Krankenhaus, wenn sie dann nicht sofort verstorben sind und dann diese Geschichten dabei, wie sie das alles geschrieben haben, teilweise seitenlang, und das ist einfach eine Verarbeitung. Und ich glaube, für die Eltern, die da mit in diesen ganzen Schicksal mit drin hängen, ist es eben was Unbezahlbares im wahrsten Sinne. Und das ist eben eine Zeit, die man da investiert in so eine Seite. Ich habe letztens die Seite wieder besucht, vor ein paar Monaten, und mir ist aufgefallen, dass diese Seite nicht mehr groß aktualisiert wird oder sonst irgendwas. Das ist genau das, die Eltern verarbeiten das, behalten das Erinnerung und dann leben sie weiter, das geht weiter, ne? Und es muss ja auch weitergehen, natürlich. Aber immer eben diese Verarbeitung, darum ist die Erinnerung, das Internet und Social Media vielleicht doch ganz toll. Wir nutzen das oft falsch, wir nutzen das ganze Social Media sehr oberflächlich oft, aber es hat auch sehr eine Tiefgründigkeiten und man erreicht Menschen, die man so gar nicht erreichen würde, weil man kann nicht davon ausgehen, dass der Nachbar auch ein Kind verloren hat oder sowas und so hat man dann auf einmal eine ganz große Gemeinschaft und man kann miteinander fühlen, ne? Und das ist etwas, was ich sehr schätze, deswegen ist diese Arbeit natürlich was Großartiges, was absolut Großartiges und dafür auch meine Höchstachtung. Und der Wolfgang Tottenhausen hat mir eine E-Mail geschrieben damals, es war im Winter, und da hat er ein Foto mir geschickt von seinem Balkon, mit wo Schnee überall lag und da waren Fußspuren drauf. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, selbst wenn er das jetzt faken würde, warum macht er das? Um vielleicht den Eltern eine gewisse eine Hoffnung zu geben. Aber er hat selber geschrieben, er glaubt es nicht, dass es seine Tochter war. Er hat nur den Satz geschrieben, unsere Kinder haben nur die unglaublichsten Formen oder Möglichkeiten oder also die unglaublichsten Wege, uns ihre Anwesenheit zu zeigen. Also ja, irgendwie so war das formuliert und das fand ich sehr bewegend. Aber als er mir geantwortet hat, fand ich toll. Ich habe dann auch seinen Fernsehauftritt gesehen auf SWR mal. Und der hat das eigentlich, glaube ich, so richtig erst ins Leben gerufen. Ich glaube, er war sogar einer der Gründer. Ich weiß nicht, ob der Name dir überhaupt was sagt, aber ich glaube, er hat es zumindest nochmal richtig ins Gespräch gebracht.
Naja, es gibt ja mehrere Organisationen, die unterm Strich alle das Gleiche tun, also sprich die Sternenkinderfotografie. Bei mir ist es jetzt Dein Sternenkind. Es gibt aber auch, glaube ich, noch Gott, wie heißen die jetzt? Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Also es gibt auf jeden Fall
gibt einige,
sehr,
ne?
Sehr viele. Und letztendlich, egal welche Organisation es ist, der Beweggrund und was die Leute dahinter leisten,
ja,
alle, also da gehört ja ganz viel dazu, Leute, die das koordinieren, die praktisch auch das Angebot in Form von Flyer, Homepage, sonstiges. Das ist ja alles ein Freiwilligenapparat. Der wird ja nicht finanziert.
Ja.
Das sind alles wundervolle Menschen. Von denjenigen, der Social Media Arbeit macht, bis zum Fotografen, egal wer da mitwirkt, es sind alles wundervolle Menschen. Und egal welche Organisation das jetzt ist, ich will da niemanden hoch oder runter stellen, sind alle gleich und alle wundervoll. Und es ist einfach gut, dass Eltern die Möglichkeit haben, das eben in Anspruch zu nehmen.
Absolut, Michael. Und ich als jetzt nicht Vater, aber du bist ja ein Vater und du hast einen Sohn, der jetzt eine Sternentat zumindest mal verbracht hat, um mal die Überleitung zu bringen. Und zwar hat eine Lehre als Mechatroniker begonnen, hast du mir erzählt. Und das ist natürlich eine, denkt man sich jetzt erstmal, ja, okay, Mechatroniker ist doch schön, ja, also bin ich stolz drauf. Aber es ist nochmal was ganz Besonderes, weil der Beginn seines Lebens nicht danach aussah. Und er hat einen sehr schweren Start gehabt und du kannst gern auch davon erzählen, wenn du möchtest, oder was du auch erzählen möchtest, aber warum ist das für dich auch als Vater so besonders macht?
Ja, also er wird ja 18 Jahre alt und ist zwar aktuell noch auf dem Gymnasium. Im September startet er die Lehre. für mich ist es was ganz Besonderes, weil, wie du schon gesagt hast, das hat einen schweren Start ins Leben gehabt. Bereits im Mutterleib war es so, dass die Schädelplatten, jedes Baby hat das, die liegen normalerweise nur aneinander. Mhm. Das ist halt bei der Geburt, können die sich sozusagen bewegen und dadurch funktioniert es mit der Geburt wohl auch besser. Bei meinem Sohn war es aber so, dass bereits im Mutterleib diese Schädelplatten teilweise schon verknöchert waren. Und es ist ein Problem. Es ist ein Problem dann, so im ersten Lebensjahr, weil das Gehirn so wahnsinnig viel an Volumen zunimmt und die Knochen sozusagen nicht mitwachsen können. Bei ihm sind sie sozusagen an den falschen Stellen die Knochen mitgewachsen und an anderen Stellen ging es halt nicht, weil die Knochen schon verknöchert waren. Und das Resultat wäre gewesen, dass er entweder schwerstbehindert gewesen wäre oder im schlimmsten Fall verstorben wäre. Also war der Weg, es war damals sehr schwer, hatte der Kinderarzt gesagt, also da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen operieren. Mhm. Und da war er gerade mal 3 Monate alt. Und es sah dann halt so aus, dass wenn man sich den Kopf so einen Querschnitt vorstellt, hat man sozusagen erst vom Gesicht her bis zur Mitte hin die Knochen zerteilt, zertrümmert, hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, und hat sie sozusagen neu angeordnet, so dass das Gehirn Platz zum Wachsen hat. Das Ganze hielt im Prinzip genau 1 Jahr. Und dann musste sozusagen der andere Teil vom Kopf, musste genau das Gleiche gemacht werden. Und es waren eben diesen Operationen, also auch gerade für so einen kleinen Körper, musste dann schon einiges einstecken.
Wahnsinnig, ja.
Und die Operationen sind gut verlaufen, zum Glück. Aber es war halt so, dass ganz einfach dieser ganze Prozess hat sich über viele Jahre hinweggezogen und erst eigentlich mit Vollenden des 5. Lebensjahres hat man dann praktisch gesagt, jetzt ist alles gut. Also es muss nichts mehr operiert werden. Es ist alles so gewachsen, hat sich so entwickelt, wie es sein soll. Das Problem war ganz einfach, jedes Jahr oder teilweise 2-mal im Jahr musste man das kontrollieren lassen. Und jetzt erklär mal so einem kleinen Kind, pass auf, du musst dich da jetzt ganz ruhig in dieses CT reinlegen, du darfst dich nicht bewegen. Das ist eine kühle Umgebung, große Maschinen, die ergeben komische Geräusche von sich.
Sehr laut, ja.
Erklär mal das dem Kind. Geht nicht. Also bei uns hat es nicht funktioniert. Somit war klar, der musste sediert werden. Und dann war so ein Prozess, ich sag mal, wenn wir in so ein CT reingehen, das dauert vielleicht eine Viertel, halbe Stunde und dann gehst du wieder. Mhm. Bei uns war es halt ein Prozess von 1 bis 2 Tagen. Also die Sedierung, eine gewisse Zeit vergehen.
Ja.
Wo der dann beobachtet wurde, ist alles okay vom Herz, Kreislauf, und dann musste er mal essen und trinken, behält er das alles in, weiß ich. Das war halt ein sehr langer Prozess immer. Mhm. Und wir waren beide berufstätig, also das musste halt dann auch irgendwie gucken, kriege ich das alles so unter einem Hut? Oder wer kann jetzt gerade von uns, also dass jemand Zeit haben muss, war klar. Mhm. Aber wie kriegt man so das alles auch in den Alltag eingebaut? Und das halt eben über 5 Jahre. Und das hat halt viel gemacht. Und für mich ist das, was jetzt heute ist, dass er völlig gesundes Kind oder eigentlich ein junger Erwachsener bald. Mhm. ist, der sich völlig normal entwickelt hat und jetzt halt eine Lehre macht. Für mich ist das ein Geschenk. Ich finde das unglaublich schön und das macht mich so stolz, dass, ja, dass er das trotzdem alles auch geschafft hat, körperlich. Und
Ja.
es war auch danach nie einfach, also nach den Operationen zum Beispiel, der war, ist in die Schule gegangen und so, durfte an vielen Dingen nicht teilnehmen, also im Sportunterricht, sowas wie Radfahren, wo andere dann schon hier mit diesem Laufrad rumgeeiert sind. Das war halt alles nicht. Das durfte er nicht, weil wenn er fällt, der ganze Kopf, das war alles noch so mit Schrauben fixiert und da hätte
Wahnsinn,
halt viel
Wahnsinn.
schief gehen können. Also er hatte nicht die Kindheit wie vielleicht ein normales Kind. Und darum macht es mich umso stolzer, dass das heute jetzt so ist, wie es jetzt ist.
Dann noch so eine komplexe Lehre, also wo auch komplexes Denken verlangt wird, wie Mechatroniker. Also sein Hirn geht sehr gut, ja, Wahnsinn. Und es zeigt halt mal, was unsere Medizin möglich macht. Man kann sagen über sie, was
Das.
man will, aber in anderen Ländern, in anderen Zeiten wäre es keine Chance. Ne? Also Wahnsinn.
Ja, ich bin echt froh drüber, also dass das wirklich alles so gelaufen ist. Also die Ärzte, die wir hatten, die waren grandios. Und die, das war die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in Nürnberg. Und wenn du da reinkommst, wenn du da reinkommst, da siehst du Kinder mit den verschiedensten ja, Fehlstellungen, sonstiges. Da denke ich mir dann, wo sind die Kinder sonst? Also ich habe noch nie solche Kinder gesehen und plötzlich sitzt du da mit drin, hast praktisch das gleiche Problem wie alle anderen auch. Also jeder hat so ein bisschen anders, aber das ist dann so. Man lernt sich dann kennen und es ist halt so eine kleine Gruppe von Menschen, die im Prinzip das gleiche Problem haben. Aber so, das würdest du, sowas habe ich sonst noch nie vorher gesehen, dass es halt sowas gibt, ne? Also für mich war das alles komplett neu.
Ja, weil einfach die Angst, dass die Eltern die Kinder verstecken und irgendwie, oder ich weiß nicht, schämt man sich für so Kinder oder ist man einfach dann immer automatisch isoliert, weil man ständig in Therapien geht, weil man ständig dann vielleicht doch die Zeit lieber mit solchen Kindern verbringt, dass die Kinder mit gleichgestellten, sage ich jetzt mal, Leuten, die es auch so ein ähnliches Schicksal haben, mit solchen Kindern Zeit verbringen, statt mit den Klammern gesunden.
Naja, so ein bisschen, also es mag vielleicht falsch klingen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, solche Kinder werden dann wegversteckt. Es klingt vielleicht echt verrückt, aber so kam mir das in dem Moment vor.
Weil sie verbringen sie auch viel Zeit im Krankenhaus durch die ganzen Operationen. Da müssen sie da wieder unter Beobachtung bleiben, dann geht es dann noch mal ewig lang und ja, dann zieht sie das ewig. Meine
Ja.
Güte, Michael, das ist aber eine tolle Sache und ich wünsche deinem Sohn natürlich auch von hier aus alles Liebe, alles Gute, der macht das gut, super cool, 18 Jahre alt, das war ein schönes Alter bei mir noch. Meine Güte.
Ja, die Zeit vergeht.
Du hast einen Menschen aber auch persönlich jetzt vor kurzem verloren, sehr gesehen seinen Großvater und deinen Vater. Es ist ein Mensch, wo man sich ja sagt, okay, ich sage immer so, das ist die größte Pflicht unseres Lebens beim normalen Verlauf, ne? Sollten wir unsere Eltern begraben, das soll nicht umgekehrt sein und wir wünschen uns den Tag natürlich ganz, ganz weit weg meistens und bei manchen kommt er früher, bei manchen später. Und dein Vater war ein Mensch, der dir anscheinend sehr nahe stand und du hast mir erzählt von diesen hätte, wenn und aber Gedanken. Und die, wo ich mal in meinem Podcast angesprochen habe, dass die unser Gehirn und unsere Gedanken ziemlich zermürben können, dass es uns unglaublich viel so ganze Kraft kosten kann, dass es uns runterziehen kann, sonst wohin und statt man vergisst die Dankbarkeit für die Zeit vielleicht, aber nicht aus Ignoranz, sondern aus Hilflosigkeit in dem Moment, der Trauer gegenüber, den Gedanken gegenüber, weil diese Gedanken so mächtig sein können. Das sind ja ganz drei heftige Wörter. Hätte, wenn und aber sind ganz deftige Wörter im Hirn. Und ob jetzt in der Freizeit und wegen belanglosen Quatsch oder leider mit so Schicksalen wie bei dir, kannst du mir so aktuell deine Erfahrungen schildern, die du jetzt gemacht hast? Möge dein Vater übrigens in Frieden ruhen, ne?
Ja, es ist, hätte, wäre, wenn. ja, also wie ist das? Also mein Vater ist ja letztes Jahr einen Tag nach Muttertag gestorben. Für mich war mein persönlicher Held, weil er ganz einfach in der Zeit oder auch über viele Jahre mir Dinge ermöglicht hat, die ich selber hätte vielleicht nicht gemacht hätte, weil ich entweder Angst davor gehabt hätte, das alleine zu machen, oder vielleicht finanziell hätte ich es nicht hinbekommen. Er war halt immer jemand, der auch gesagt hat, wir machen das jetzt einfach und mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Und das hat mich auch immer fasziniert. Also so ein geht nicht, gibt's nicht. Das war so sein Ding, ne? Mhm. Und es ist mein persönlicher Superheld gewesen. Und das ist er auch heute noch. Mhm. Und die Frage, die ich mir ganz einfach stelle, jetzt, wo jetzt sich das Ganze im Jahr, sich das jährt, Tod von meinem Vater, habe ich genug Zeit mit meinem Vater verbracht? Das sind so Gedanken, die in den letzten Tagen in mir hochkommen. Jeder von uns, ja, irgendwann zieht man aus und dann gründet man vielleicht eine Familie, geht so seinen eigenen Weg und ja, die Eltern sind ja da und die gibt's, aber man geht halt mal so zum Kaffeetrinken hin und dann macht man wieder so sein eigenes Ding. Und da denke ich mir halt, habe ich die Zeit, habe ich zu wenig Zeit für meine Eltern oder speziell für meinen Vater genutzt. Also ich hätte ja viel öfters mal da sein können und mit ihm was noch zusammen machen, mit dem Hund spazieren gehen, keine Ahnung, Radfahren. Mhm. War ja bis ins hohe Alter, war ja sehr sportlich. Mhm. Das sind Fragen, die jetzt wirklich so auf mich zukommen, also die ich mir selber stelle, obwohl ich jeden Moment, den ich mit ihm verbracht habe, den genieße ich bis heute, der ist präsent, das ist wertvoll für mich. Mhm. Aber dieses Gefühl, war ich genug da für ihn? Oder habe ich die Zeit habe ich meine Zeit verblödelt, verplempert mit Dingen, die vielleicht gar nicht so wichtig waren? Hätte ich sie vielleicht lieber mit meinem Vater verbracht oder mit meinen Eltern allgemein. Das ist halt so eine Spirale, die gerade entsteht.
Und diese Spirale ist eben schon doch gefährlich. Mir ist aufgefallen an mir selber, und das ist mir jetzt heute auch wieder aufgefallen an Muttertag. Ich habe meine Mutter heute noch gesehen und meine Großmutter, die noch lebt. Man wird älter, aber es wird einem erst wirklich, wirklich bewusst, finde ich, persönliche Meinung, persönliche Erfahrung. Jetzt bin ich 35 und mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wenn man dieses Glück hat, dass diese Menschen älter werden und doch da sind, während du auch älter wirst, dass sie nicht jünger werden und dass sie einfach diese Präsenz, wie du gesagt hast, mit dem Vater, diese Präsenz, du genießt diese Erinnerungen, Eben, und irgendwann diese Stimmen, diese Atmosphäre, diese Gegenwart, die verschwindet an sich und dann auch endgültig. Und das ist das Krasse am Leben. Das ist das Wahnsinnige auf diesem Planeten Erde, dass es so immer so endgültig ist. Bei mir ist es so, mein Stiefvater ist verstorben vor einigen Wochen. Mein Stiefvater habe ich zuletzt gesehen, 2012. Da ist er bei mir im Bus mitgefahren in Augsburg noch. Da hat er nämlich eine neue Freundin gehabt. Mit meiner Mutter war er 12 Jahre zusammen. Und ich habe noch 4 Jahre bei denen gewohnt, zwischen 9. und 13. Lebensjahr. Da bin ich ja zu meinem Vater abgehauen. Und dann habe ich ja, als meine erste Auswanderungsversuch in der Schweiz gescheitert ist, da habe ich auch mal drüber berichtet, da habe ich nochmal ein Jahr ungefähr fast auf der Couch gewohnt. Ja, okay, ein halbes Jahr war es, eher 8 Monate. Und da, ja, und sein Tod ging mir näher, als ich gedacht habe. Also ich habe generell keine negativen Gefühle in mir. Ich glaube, jeder, der mich mittlerweile kennt, da wiederhole ich mich immer, aber ich habe keinen Konflikt in mir drin eigentlich und keine bösen Gefühle vor allem nicht. Weil ich bin nicht nachtragend oder so, es ist nicht alles toll gelaufen. Ich war aber auch kein perfektes Kind oder auch so leicht. Und mir ist ja auch seine Stimme durch den Kopf gegangen, seine Art, seine Augen und seine den Hund, den er hatte, unseren Hund Teddy damals. Das ist mir alles im Kopf irgendwie wieder zurückgekommen und jetzt weiß ich, damals war ja, wo er bei mir im Bus war, das ist weg für immer. Also es, selbst wenn er nicht so nahestehend ist, also es muss ja bei dir noch anders sein und jeder geht damit auch anders um. Du gehst anscheinend auch sehr souverän damit um, was ich sehr schön und toll finde. Und bei dir überwiegt innerlich doch noch die Dankbarkeit, glaube ich, für die Zeit, so wie ich das jetzt spüre und mitbekomme. Und bei mir ist eher so dieser... Ich werde auf jeden Fall sein Grab besuchen noch, weil ich einfach nochmal schön und positiv mit ihm abschließen möchte und mit ihm nochmal reden möchte. Also das Ganze klingt erstmal so blöd, aber das mache ich auf jeden Fall. Und die Zeit auf Erden muss man nutzen, das ist richtig. Also man kann jetzt eben nicht jederzeit wieder davon ausgehen, man kann mit jemandem wieder einen Kaffee trinken gehen. Das ist nicht eben... Wenn man aus dem Kopf rauskriegt, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Gar nichts. Wirklich nichts ist selbstverständlich. Dann wird man jeder Moment ist dann viel bewusster. Also, dass er so standardmäßig einfach vor sich hingeht und, oh ja, ich sehe meine Mutter mal wieder. Nein, du siehst sie und das ist was Besonderes. Weil man nicht weiß, ob es nochmal ein nächstes Mal gibt. Weder von deiner noch von ihrer Seite aus. Und, ja. Weil stell dir mal vor, irgendwas passiert und dann ist der Mensch ist zwar noch da, aber nicht mehr geistig. Und das sind so Sachen, ja, nichts. Jeder Moment ist besonders. Und vor allem jetzt auch nach dem Herzinfarkt von meiner Großmutter vor ein paar Jahren, das ist alles andere als selbstverständlich, dass sie heute wieder am Tisch gegenüber saß und mir in die Augen sehen konnte und lächeln konnte, wo wir uns über alle möglichen Geschichten noch unterhalten haben und so. Ich habe ja vor kurzem so eine DNA-Ding-Analyse gemacht. Und habe da ein paar Sachen so über die Vergangenheit ein bisschen rumrecherchiert und so, habe davon ein bisschen erzählt und dann auf einmal kitzelt sie ein bisschen was raus und dann hat sie auch was davon erzählt. Und mit einem Schmunzeln einfach von der damaligen Zeit. Und da gehe ich gerne mal anders mal drauf mehr ein. Ich will jetzt total abschweifen. Aber Momente sind was ganz Wertvolles, wenn man sie wahrnimmt. Und Wahrnehmung ist alles. Und wenn man eben alle Momente eher wahrnimmt und dankbar ist, dann muss man und soll man auch aufhören, darüber nachzudenken, hätte, wenn, aber, hätte ich mehr gemacht. Nein, vielleicht war es einfach so bestimmt, dass es diese Momente gab. Ich meine, ich bin ausgewandert und mir ist bewusst, dass ich jetzt natürlich viel weniger Zeit mit meinen Eltern haben werde, viel weniger, ich sehe meine Eltern viel weniger, meine Großeltern auch, also alles. Also das war mir aber mit der Entscheidung bewusst. Ich habe mich bewusst ja für die Auswanderung entschieden, obwohl ich ein Familienmensch bin. Und wenn man zu dieser Entscheidung steht und diese bewusst trifft, dann kriegt man auch die Dankbarkeit wieder. Also meine Familie ist immer noch total dahinter, dass ich in die Schweiz ausgewandert bin, dass sie das toll finden und nicht, weil sie mich loshaben wollten oder sowas, sondern geht's gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich verstehe mich mit meiner Familie blendend. Aber wenn man bewusste Entscheidungen trifft und bewusst die Momente wahrnimmt, dann geht man gestärkter durchs Leben und macht sich eben dann nicht mehr so viel Gedanken. Und weil wenn ich jetzt wieder anfangen würde damit, oh Gott, ich sehe meine Oma vielleicht noch ein paar Mal, ich sehe sie wahrscheinlich, ich habe wahrscheinlich mehr Momente hinter mir mit meiner Oma als vor mir. Und ja, aber das ist so der Gedanke dazu. Ja.
Ja. Das sind die Momente, die bleiben, die Erinnerungen. Jeder Moment, den ich eben mit meinem Vater verbracht habe, das ist für mich ein wertvolles Geschenk. Mhm. Das Problem für mich ist, letztes Jahr am Muttertag, habe ich mit ihm relativ viel Zeit verbracht. Ihm ging's richtig gut. Also es hatte den Eindruck, nicht in den Anschein, dass es ihm eigentlich richtig gut geht. Also wir haben gelacht, wir haben was getrunken. Also hat er trotzdem sein Bierchen auch getrunken. Ich wusste, er ist ja schwer krank. Er war schwer krank. Hatte also Krebs und künstlichen Darmausgang und hast du nicht gesehen. Mhm. Aber er war, er hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er trotzdem auch diesen Moment gerade genießt und dass er glücklich ist. Und wir haben so viel gesponnen und über Norwegen geredet. Also ich bin ein ganz großer Norwegen-Fan, genauso wie mein Vater. Wir haben diesen Tag so intensiv genutzt. So rückblickend, vielleicht war das auch schon so ein unbewusstes Abschiednehmen, ich weiß es nicht. Weil es war dann so, ich bin dann nach Hause, ich habe ja zu der Zeit noch in Nürnberg gewohnt und eben in Osnabrück gearbeitet. Und ich habe die Nacht schon unruhig geschlafen, schlecht geschlafen. Bin dann in der Früh aufgestanden, ab ins Auto und war schon eigentlich ein paar Stunden unterwegs. Und dann sehe ich im Display vom Auto eben, dass meine Mutter anruft. Meine Mutter ruft im Prinzip nie unangekündigt an. Nie.
Okay.
Mhm. Ich bin mitten auf der Autobahn und sie ruft an, sagt, ja, der Papa ist gerade gestorben. Und es hat mich in dem Moment, hat mich das so aus der Bahn geworfen, weil gestern war ja noch alles gut. Mhm. Am Tag zuvor, wir haben gelacht, wir haben getrunken, wir haben keine Ahnung, es war richtig gut. Jetzt auf einmal ist er weg. Ich konnte es in dem Moment nicht begreifen. Ich habe dann erstmal angehalten am Parkplatz, habe dann innegehalten. Es sind natürlich dann auch die Tränen geflossen und habe ich erstmal meine Freundin angerufen und meinen Arbeitgeber, weil der wird ja mich auch irgendwann erwarten eigentlich. Und dann habe ich was gemacht. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nicht jeder verstehen. Aber ich hatte in dem Moment, erst in diesem Moment habe ich in Instagram einen Post gemacht, wo mir die ganzen Gedanken in diesem Moment durch den Kopf gegangen sind. Das habe ich einfach runtergeschrieben. Ich habe es einfach runterschreiben müssen.
Ja. Weil die Gedanken wichtig waren, ne?
Es war mir in diesem Moment wichtig, das festzuhalten. Mhm. Das wird nicht jeder verstehen, der wird dann sagen, ja, hier das ins Außen zu tragen und was war in dem Moment für mich ein Kanalisieren der Traurigkeit. Mhm. Weil ich musste da in diesem Moment mehrere Stunden auch wieder zurückfahren. Mhm. Mit diesem Kloß im Hals. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Also du hast ja dann diesen Gefühlswirrwarr zwischen Trauer, Wut, so vielen Dingen, die dann dir so in dem Hals stecken. Und es war in dem Moment wichtig, das einfach runterzuschreiben. Mhm. Bin ich umgedreht und nach Hause gefahren. Das war ein ganz, ganz erstaunliches Aufeinandertreffen. Also ich, mein Bruder war dann schon da, meine Schwester.
Jawohl.
Meine Mutter war ganz gefasst.
Er sieht sich schon drauf vorbereitet durch seine Krankheit wahrscheinlich, oder?
Ja, es wirkte ein bisschen strange auf mich, so ein bisschen auch erleichtert. So in der Hinsicht, das Leiden hat ein Ende. Also es war meine Mutter nicht einfach. Also mein Vater war in dem letzten halben Jahr, wo er eben dann eben krank war mit Chemo und so weiter, ist er auch sehr, sehr ungerecht geworden.
Alles klar, ja.
Auch ekelhaft in manchen Dingen, also so, wie sagt man da, so ein Griesgraben würde das vielleicht beschreiben. Also meine Mutter hatte es nicht leicht, aber es wirkte halt dann auch ganz gefasst. Und als ich dann an das Bett dran getreten bin, wo mein Vater drin war, das sah so friedlich aus, so ganz, als wenn er wirklich auch für sich gerade den Frieden dann in dem Moment gemacht hat. Also es ist alles richtig, es ist alles okay.
Richtig.
Und
so wie du es mir erzählst, ja.
Was dann in diesem Moment im Prinzip in mir vorgekommen ist, war dann auch wieder der Sternenkind-Fotograf. Ich wollte das festhalten, wie mein Vater praktisch an dem Tag gegangen ist. Ich habe das fotografiert.
Okay, jawohl.
Und wir haben dann es ist echt ein bisschen skurril. Also das, du musst dir vorstellen, das Wohnzimmer, da stand dann so ein Krankenbett, wo mein Vater eben drin lag. Und neben dem Krankenbett war sozusagen der Esstisch.
Ja. Mhm.
Und wir haben uns praktisch alle an den Esstisch gesetzt und haben dann uns unterhalten und auch so über Vergangenes und irgendwie war das so, als wenn man das unbewusst meinen Vater noch mit in das Gespräch mit einbezieht, also als wenn er daran teilgenommen hat. Ganz komisch.
Das ist eine Art Leichenschmausen halt, ne?
Ja, wir haben nicht gegessen und nicht getrunken, aber einfach, wir haben uns unterhalten und er war daneben gelegen und war aber Bestandteil dieser Unterhaltung. Und das fühlte sich an, als wenn er irgendwie trotzdem dabei war. Also richtig dabei war. Es wurde dann Stunde später dann durchs Klingeln an der Tür unterbrochen und dann kam der Bestatter.
Mhm.
In dem Moment, wo sie dann meinen Papa von dem Bett eben in diesen Leichensack gepackt haben, ist es dann auch aus meiner Mutter herausgebrochen. Also jetzt geht er. Und es war ein ganz, ganz schwerer Moment. wo sie ihn rausgebracht haben und in das Auto praktisch eingeladen haben. Da sind dann alle Dämme gebrochen.
Ja.
Jetzt verlässt er uns.
Es ist halt, ich sag mal so, ich kann es jetzt noch nicht nachvollziehen, also direkt, so weil ich diese Erfahrung in dem Sinne noch nicht gemacht habe, so. Aber ich finde, du solltest ganz schnell von diesen Gedanken wegkommen, hätte ich mehr Zeit verbracht. Weil genau so war der Ablauf eigentlich wunderbar, finde ich sogar. Und so ein knallhartes, abruptes Ende, das ist halt dein Empfinden, logischerweise, weil du es dann noch wieder nicht wahrgenommen hast, dass es jederzeit vielleicht enden kann, weil es so schön war, der Moment, dass du es erstmal so nicht wahrnehmen wolltest, hey, war das jetzt ein Abschied? Es hat sich vielleicht so kurz angefühlt, aber jetzt ist es so. Und es ist eine Situation von einer Familie, die viel zeigt. Es gibt solche Familien, die dann direkt ums Erbe streiten. Es geht um diese Familie, die direkt um eher darum streiten, wie machen wir jetzt zusammen weiter oder ob es sogar positive Veränderungen gibt, dass die eben Familien zusammen näher kommen. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Und auch das sind so wichtige Faktoren nach einem Versterben eines Elternteils oder generell eines Familienmitglieds. Wie zeigt sich der Charakter der Familie? Und ja, ich muss sagen, die Geschichte ist sehr stark. Ich habe jetzt eine klare Vorstellung gehabt davon, wie du es beschrieben hast. Ich habe eine Vorstellung gehabt, wie man etwas, wie es ungefähr ablaufen kann bei jemandem. Aber es ist ja bei jedem wieder anders. Manche gehen einfach so und leider auch gesund und noch unerwarteter. Ich finde, aus persönlicher Sicht steht es nicht zu sagen, das ist doch alles nicht halt. Also man soll ja mehr dankbar sein und sowas, weil jeder empfindet es anders. Aber ich finde, du bist auf dem besten Weg, das alles top zu verarbeiten. Du reflektierst gerade alles, schätze ich jetzt einfach mal, und dass du viele Momente jetzt eben wieder wahrnimmst und daran zurückdenkst, und vor allem nach einem Jahr ist es auch, glaube ich, denke ich mal, wirklich normal, ja, vor allem wenn man eben nah mit jemandem war. Michael, du bist auf dem besten Weg, aber wie gesagt, ich kann nur appellieren an dir, es hat genauso ablaufen sollen, so wie du mir die Geschichte jetzt erzählt hast, klingt es für mich so, als ob es genauso hätte laufen sollen, und vielleicht wusste er sogar, dass es zu Ende geht, und wollte wirklich so nochmal so coole Momente haben und dann gehen. Und so ist es, finde ich, schön eigentlich.
Ja, je mehr man halt eben drüber nachdenkt, das ist halt, man sagt ja immer so, die Macht des Dritten oder derjenige, der von außen draufschaut, so völlig wertfrei, so wie du jetzt.
Ja.
Du siehst es mit ganz anderen Augen.
Richtig.
Mit vielleicht auch einer gesunden Distanz. Da wirkt es verständlicher. Also ich reflektiere im Prinzip schon in unserem Gespräch gerade. Also das, es gibt mir schon sehr viel, auch darüber zu reden und nochmal drüber nachzudenken, das ganze Revue passieren zu lassen, schon richtig, richtig gut.
Das freut mich. So sollten Gespräche sein. Respekt beginnt beim Zuhören, ne? Und ja, diesen Respekt kann man auch Menschen geben, die jetzt nicht an diesem Gespräch mehr beteiligt sind, sondern dass man einfach diese Gedanken den Menschen noch schenkt. Und du wirst natürlich noch wahrscheinlich ganz viele Gedanken an deinen Vater schenken, aber du solltest eher weniger hinterher trauern, sondern immer lächeln irgendwie, ja, und an die Momente zurückdenken. Und ich denke, dein Sohn hatte ja auch was von seinem Opa, ne, ein bisschen, das ist auch toll. Und ja. Mensch, Michael, ja. Wir haben jetzt 1:10. Nicht schlecht, oder? Also, ja das
ja.
ist...
Für gut in der Zeit.
Und ich bin jetzt einfach mal noch der Meinung, dass du noch mal zum Abschluss für wenige Minuten was absolut Cooles, Positives erzählst. Das ist ja auch was Positives, das war ja auch was Positives, aber der Vorfall war nicht positiv, um Gottes Willen, das meinte ich nicht, aber positiv damit umzugehen, ja. Und jetzt nehmen wir einfach nochmal ein positives Thema.
Ein richtig positives Thema.
Ja, das wäre doch mal zum Abschluss ganz cool. Die Triggerwarnung werde ich auf jeden Fall schreiben, dass das ein Podcast war, der sehr ernst war und dass das für Leute eher interessiert sind, die auch tiefgründige Gespräche und eher, ja, also das schreibe ich auf jeden Fall rein und das ist auch in Ordnung so. Ja.
Was richtig Positives für mich, mich ist ja, ich habe ja erzählt, dass ich seit 2019 mich da ja, vom Lifestyle her und vom körperlichen her umgestellt habe. Mhm. Und ich habe 2019, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich einen Kilometer gegangen bin, da war ich fertig. Also da ging nichts mehr.
Okay.
April 2021 habe ich über den ganzen Monat eine Distanz von fast 80 Kilometer zurückgelegt.
Alright.
Joggend.
Joggend, okay.
Und das war nicht möglich vorher. Das macht mich sowas von stolz, auch auf mich selber. Das ist für mich absolut, ja, positiv. Mhm. Für mich ist das positiv, weil es mein ganzes Leben gerade verändert. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich öfters mal auch, ich gehe auch mal live und so erzähle, dass das, was wir haben, unsere Gesundheit, das ist ja was Einmaliges. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt meine Gesundheit ist gerade irgendwie so ein bisschen im Sack. Ich habe ja noch eine zweite im Schrank hängen. Das gibt's ja nicht. Und drum ist das für mich gerade so persönliches Highlight, dass ich das letzten Monat eben geschafft habe.
Ja.
Und jetzt diesen Monat sind dann schon mal die 100 Kilometer joggend angepeilt. Das sind Dinge, die mich absolut begeistern momentan. Also aus diesen ganzen, was halt schiefgelaufen ist oder blöd war, dass es stetig bergauf geht.
Also joggen, da wirst du mich dafür nie haben, weil es für meine Gelenke gar nicht so gut ist. Und als große Leute, das ist meistens eh nicht so toll. Aber wie kannst du jetzt einen Sportmuffel wie mich, mit welchen Gedanken würdest du mich jetzt motivieren, für, also das zu beginnen, egal was es jetzt ist, Sport zu machen? Also was ist der Ansporn?
Der Ansporn.
Der erste Schritt.
Der erste Schritt ist eigentlich der Schritt hin zur Selbstliebe. Bist du es dir selber wert, etwas für dich zu tun oder eben nicht. Du musst dich selber wieder wertschätzen und deine Gesundheit und dein Wohlbefinden. Das ist der wichtigste Schritt. Die meisten Menschen vergessen sich selbst. Also die geben und geben und geben und sind hier und geben da und vergessen sich komplett. Und da gehört auch die Gesundheit dazu.
Genau.
Und das Wichtigste ist eigentlich, man kann das so ein bisschen egoistisch sehen. Und das Wichtigste ist, dass man bei sich selber mal anfängt, sich selber wieder wertzuschätzen. Das fängt an, indem man was für sich tut, sich gesund ernährt, Sport macht, ja, einfach was für sich tut, weil was ist denn, wenn du jetzt, du hast ja kein Kind, noch nicht, du möchtest doch, dass dein Kind möglichst lange was von dir hat. Und das fängt damit an, dass du auf dich auch aufpasst, genauso wie du auf dein Kind aufpasst.
Genau, dass man nochmal spielen kann mit dem Kind, nicht nur so ja, es bricht schon zusammen und genau, echt. Ich merke das ja jetzt schon bei der Kleinen von meiner Freundin, ne? Die ist ja jetzt ein Jährchen älter geworden und wird auch extrem schnell groß, meine Güte. Und mit der rumzutollen, da merkt man jetzt schon, dass man immer noch Energie braucht, vor allem so bei so einem Sportmuffel wie mir. Also ich war ja früher kein Sportmuffel, aber jetzt extrem in den letzten Jahren. Aber jetzt kam vor kurzem so ein Gefühl im Rücken, unterer Lendenwirbel, der mich ein bisschen aufgeweckt hat, der gesagt hat, Chris, mach was. Und zwar ohne Ausreden und nicht nur, wenn es dann nochmal weh tut, sondern dauerhaft und zwar gescheit und zwar für immer. Und und ich bin jetzt nämlich auch dabei, da mein Leben da ein bisschen umzustellen. Ernährungstechnisch habe ich schon was getan, aber jetzt muss natürlich auch noch der Sport kommen, weil ich habe einen sehr dankbaren Körper, glaube ich, weil ich muss wenig machen und eigentlich sieht alles noch ganz in Ordnung aus. Und das muss ich nutzen und darf ich nutzen. Das ist ein kleines Geschenk der Natur. Und Michael, ich danke dir für deine motivierenden Worte. Ich danke dir wirklich für dieses Gespräch. Es war mir eine kleine Ehre. Es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. Auch wenn das jetzt natürlich jetzt ein bisschen ernster und traurigerer Podcast war, aber auch diese Themen sind nicht unwichtig. Und ich hoffe, dass manche Menschen wirklich bis zum Ende hier gekommen sind. Bin eigentlich schon die 16. Keine Ahnung, wer das jetzt alles schafft oder mit Vorspulen, ohne Vorspulen. Ich werde auch unten in der Beschreibung reinschreiben, wann welche Themen begonnen haben, dass man manche vielleicht überspringen will. Das bleibt ja jedem selber überlassen. Und ich danke auf jeden Fall meinen Hörern fürs Zuhören. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast, hoffentlich spätestens in 2 Wochen. Und die letzten Worte hier gebe ich dann an Michael. Und wenn du dann fertig bist, sag einfach Ciao for now. Ciao Michael, danke, gell?
Ja, vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, hier in deinem Podcast zu sprechen. Also, das ist ja mein erster Podcast, wo ich mal mitwirken darf. Und ja, es ist gigantisch. Ich bin sehr gerne wieder da, wenn es was zu besprechen gibt. Und ich bin ja treuer Hörer trotzdem. Freue mich aufs nächste Mal und somit ciao for now.
Das war's wieder heute mit einer kleinen Folge meines Podcasts. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Ideen, Themenvorschläge, Kritik oder wollt ihr sogar mit mir sprechen? Ich bin offen für alles. Dann meldet euch unter uncle.chris.podcast@gmail.com. Take care, bleibt gesund und ciao for now. Euer Onkel Chris.